Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzlich heiße ich Sie willkommen zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Besonderes Willkommen an Tauffamilie Eiseler. Michel wird heute getauft und die großen Brüder sind auch dabei, der Paul und der Hannes. Schön, dass ihr da seid. Der Wochenspruch für diese Woche, der steht im Lukasevangelium in Kapitel 19. Da heißt es, Jesus, der Menschensohn, ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Aus der Geschichte vom Zachäus stammt dieser Satz. Der Zachäus, der im Baum sitzt und sich vor Jesus verstecken will, und dann kommt Jesus und sagt, heute muss ich bei dir daheim sein. Das wünsche ich uns heute Morgen, dass Jesus uns findet. Da, wo wir sind, wo wir uns vielleicht auch innerlich versteckt haben. Und dass er sagt, ich möchte heim zu dir. Der Menschensohn sucht das, was verloren ist. Der Psalm 32, den wir miteinander sprechen, der erzählt auch davon, wie Gott unser Leben sucht und wie er etwas neu macht. Die Nummer 717, Psalm 32. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen.
Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten,
dass ich errettet, Herr,
fröhlich grünen
Herrn. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet alle, ihr Frommen. Herr, unser Gott, unsere Seele sehnt sich nach dir. Wir sehnen uns danach, dass du uns begegnest. Wir schütten vor dir unser Herz aus und wir sagen dir, was uns freut und was uns unruhig macht und Angst macht. Du bist unsere Hilfe, du bist der Gott, der uns sieht. Wir können dich nur loben und dich anbeten. Dein Name sei gelobt. Und in der Stille sagen wir dir, was wir auf dem Herzen haben. Wir beten miteinander und füreinander in der Stille. Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. In unserer Mitte ist Michel Eiseler, dass er nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus unter unserer Fürbitte getauft wird. Und liebe Tauffamilie, Sie haben einen ganz besonderen Taufspruch ausgewählt. Da heißt es in Matthäus 5, Christus spricht, ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ein besonderer Taufspruch ist es, weil er nicht nur ein Versprechen gibt, sondern so etwas wie eine Herausforderung ist, Licht der Welt zu sein. Ihr seid das Licht der Welt. So schlicht und einfach wird es gesagt, Menschen, die zu Jesus gehören, die sind Licht der Welt. Und wie nötig hat unsere Welt das, dass da ein Licht hineinkommt. Und der Michel soll ein Botschafter dieses Lichts sein. Das ist so der Wunsch, den der Taufspruch an ihn hat, dass er für andere wie ein Licht ist. Und liebe Familie Eisler, als Eltern wünscht man ja für seine Kinder immer das Beste. Man versucht alles dafür zu tun. Vielleicht macht man sich Gedanken, was aus ihnen wird, welchen Beruf sie ergreifen, wo der Lebensweg sie hinführt. Und der Taufspruch von Michel zeigt, was der tiefste Wunsch ist, dass er ein Mensch ist, der Licht zu Menschen bringt. Ihr seid das Licht der Welt. Und Licht können wir wohl dann sein, wenn wir selber zum Licht gehören, zu Jesus. Es ist dann, als ob das Licht von Jesus durch uns hindurch scheint zu den anderen. Und wenn er heute getauft wird, dann wird dann mit nicht gesagt, dass es in seinem Leben immer hell sein wird. Wir kennen das alle. Es gibt auch dunkle Momente im Leben und da kann man nichts machen. Aber die Taufe heute ist das Zeichen dafür, dass Gott ihm das Versprechen gibt, ich möchte dein Licht sein, damit du Licht für andere sein kannst. Ich lasse dich nicht allein. Wer Jesus vertraut, der gehört zum Licht. Da mag es vielleicht finstere Augenblicke in einem Leben geben, Tage, wo es einfach schief läuft. Das kennen wir, wo man am Abend denkt, was war das jetzt auch für ein Tag? Aber Jesus verspricht, ich möchte Licht sein in deinem Leben, damit du das Licht für andere bist. Dieses Licht, von dem hier die Rede ist, das ist wahrscheinlich nicht so ein Flutlichtstrahler, der alles hell macht, sondern so wie manchmal eine kleine Taschenlampe im dunklen Licht gibt. So mag es der Michel für andere sein und so will es Jesus für ihn sein. Die Taufe ist das starke Zeichen dafür, dass wir uns darauf verlassen können, Jesus ist das Licht in einem Leben. Und zugleich kommt ja jetzt in dieser Taufe der Wunsch zum Ausdruck, dass wir Licht für andere sind. Das ist wohl das Ziel des Lebens, dass Menschen berührt werden vom Licht, dass Jesus uns berührt und andere durch uns von Jesus berührt werden. Ich wünsche dem Michel, dass er selber dieses Licht von Jesus erfährt und ich wünsche ihm, dass er ein Licht für andere sein kann. Wirklich ein besonderer Taufspruch, den er heute bekommt. Ein Taufspruch, der sagt, wenn du Jesus vertraust, kannst du Licht sein für andere. Wenn wir so leben, dann kann das Leben gelingen, trotz allem, was schief läuft. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das wünsche ich Michel von Herzen. Amen. Und jetzt singen wir ein Lied, was davon erzählt, dass Gott uns das Leben schenkt. Aus dem Roten Liederbuch 931, vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee.
Wir hören aus der Heiligen Schrift, was unser Herr Jesus Christus von der Taufe geboten und verheißen hat. Er spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und an anderer Stelle spricht er: Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jesus Christus ruft auch die Kinder zu sich. Wir lesen im Evangelium: Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass euer Kind zu eigenem Glauben kommen und sich seiner Taufe freuen möge. Bei der heiligen Taufe bekennen wir uns mit der ganzen Christenheit zum dreieinigen Gott und sagen ab allem teuflischen Werk und Wesen. Darum sprechen wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis. Bitte erheben Sie sich dazu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz.
Wenn wir Michel taufen, dann sprechen wir über ihm den Namen des dreieinigen Gottes aus. Wir sagen damit: Gott, der Schöpfer und Herr unseres Lebens, will ihm ein gnädiger Gott und Vater sein um Jesu Christi willen. Er will ihm seinen Heiligen Geist schenken, damit er durch den Glauben als sein Kind lebe. Und wir nehmen das Wasser zum Zeichen, dass Gott selbst ihn reinigen will, so wie Gott uns reinigt durch den Tod von Jesus Christus. Und wir legen ihm an die Hand auf zum Zeichen, dass Gott ihn haben will für ein neues Leben in seiner Kirche und in seinem kommenden Reich. Und jetzt bitte ich Sie als Tauffamilie, an den Taufstein zu treten und Ihr großen Geschwister, ihr kommt natürlich auch mit, dass ihr was seht. Gemeinde, wollt ihr, dass euer Kind auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet ja, ich bin. Seid ihr bereit, das eure dazu beizutragen, dass euer Kind als Glied der Gemeinde Jesu Christi erzogen wird? So antwortet ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott gebe euch zum Wollen. Wollen wir die Kerze anzünden von euch drei. Dafür braucht ihr Hilfe, dass wir die Kerze hier anzünden und dann wieder auf den Taufstein stellen. Was für ein guter Ausspruch, ich kann es selber. Ja, darum geht es, dass wir selber Licht sind und Jesus will das Licht in unserem Leben sein und dafür steht diese Kerze. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und wir wollen jetzt für die Tauffamilie beten. Ich bitte Sie, dass Sie sich erheben und die Paten werden mit uns das Gebet sprechen.
Herr, unser Vater, Herr, unser Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für Michel. Wir danken dir für sein kleines Leben. Wir danken dir, dass du ihn und seine Mutter behütet hast bei der Geburt. Herr Jesus Christus, dir vertrauen wir Michel an. Behüte ihn vor allem, was ihm schadet. Lass ihn gesund und fröhlich aufwachsen. Sei du das Licht in seinem Leben und lass ihn ein Licht für andere sein.
Hilf, dass er dir vertraut in seinem Leben. Stell ihm Menschen zur Seite, die ihn begleiten und für ihn da sind. Menschen, die ihn so annehmen, wie er ist. Wir bitten dich für seine Eltern, für uns Paten, dass wir ihm gute Wegbegleiter sind in seinem Leben. Herr, wir bitten dich für seine beiden großen Brüder Paul und Hannes. Behüte du sie auf ihrem Lebensweg. Barmherziger Gott, du kennst unser Leben mit allem, was uns freut und mit allem, was nicht leicht ist. Lass uns Menschen sein, die dir vertrauen und lass uns erleben, dass dein Licht in unserem Leben hineinleuchtet. Amen.
Bitte wieder Platz zu nehmen. Und jetzt heften wir noch das Blatt von Michel an den Baum. Als Zeichen, dass er zur Gemeinde gehört durch Taufe und Glaube. Und währenddessen singen wir schon unser nächstes Lied, wenn Sie es aufschlagen im blauen Liederbuch 321. Nun danket alle Gott. Liebe Gemeinde, als Bibelwort für heute Morgen ist uns ein Abschnitt aus dem 1. Timotheusbrief gegeben. Ich lese aus Kapitel 1, die Verse 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt, so schreibt Paulus, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Jesus Christus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, wie wird etwas aus einem Leben? So sagt man es ja als Eltern manchmal zu den Kindern und so wünscht man sich, dass etwas aus ihrem Leben wird. Und so hört man es manchmal, strengst dich an, dass was aus deinem Leben wird. Und wir wissen ja alle, von nichts kommt nichts. Man muss sich anstrengen und lernen in der Schule oder im Beruf oder wo auch immer. Es kommt darauf an, was zu erreichen im Leben. Und wahrscheinlich wünscht sich jeder so im tiefsten Herzen, dass was wird aus dem eigenen Leben und aus dem Leben der anderen in der Familie. Und in den Worten dieses Predigttextes, da erzählt der Apostel Paulus sehr persönlich aus seinem Leben. Er erzählt, dass sich sein Leben völlig verändert hat, als er Jesus begegnete. Er erzählt, wie etwas aus seinem Leben geworden ist. Ich lese nochmal den Anfang. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und Verfolger, ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Was für eine Lebenswende. Früher ein Verfolger, einer, der sich eingesetzt hat, Christen zu jagen und gefangen zu nehmen. So einer war dieser Paulus. Und dann einer, dem Barmherzigkeit geschehen ist, der stark gemacht wird, in ein Amt eingesetzt, dem was zugetraut wird. Wie ist etwas aus diesem Leben des Paulus geworden? Durch Barmherzigkeit. Die Gnade Gottes hat was aus seinem Leben gemacht. Und das ist eine ganz andere Sicht, als wir es eigentlich kennen. Bei uns ist es, es wird was aus deinem Leben, wenn du dich anstrengst, wenn du dich zusammennimmst. Du musst schauen und etwas tun, damit was aus deinem Leben wird. Und der Apostel Paulus hat es ganz anders erfahren. Nicht ich habe was aus meinem Leben gemacht, sagt er, sondern die Barmherzigkeit Gottes. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, aber Gott hat mein Leben völlig verändert. Wie ist es nun? Wie wird was aus einem Leben? So wie wir es erfahren im Alltag, dass man sich zusammennimmt und was tut? Oder so wie es der Paulus sagt, aus Gnade, Barmherzigkeit, ohne dass man was dazu tun kann. Wir können den Paulus jetzt nicht fragen, wie er es gemeint hat mit seinen Worten, aber ich stelle mir vor, wenn wir ihn fragen würden, was könnte er vielleicht antworten? Und vielleicht würde er es so sagen, natürlich ist es wichtig, sich anzustrengen im Leben. Vielleicht sagt er, ich habe auch nie die Hände in den Schoß gelegt, ich habe mich eingesetzt für das Evangelium von Jesus. Ich war sogar als Handwerker unterwegs, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, Zeltmacher war ich. Aber etwas aus meinem Leben gemacht hat Jesus. Er hat mir gezeigt, wie wichtig ich bin, obwohl ich so viel falsch gemacht habe in meinem Leben. Vielleicht wird es der Paulus ja so sagen. Und in den Worten dieses Timotheusbriefes, die wir gelesen haben, da spricht der Paulus ja sehr persönlich von seinem Leben und sehr ehrlich, dass er ein Lästerer war, einer, der gegen Gott war. Obwohl er immer es Gott recht machen wollte. Eigentlich war dieser Paulus ein frommer Pharisäer, der sich für Gott einsetzen wollte und dann war nachher alles falsch in seinem Leben. Aber er hat erfahren, Jesus hat ihn gerettet. So schreibt er es. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, zu retten, unter denen ich der Erste bin. Paulus hat es erfahren, dass Jesus ihm begegnet ist. Vielleicht kennen manche diese Geschichte, wie das war, als der Paulus unterwegs war, um die Christen in der Stadt Damaskus zu verfolgen. Und vor dieser Stadt begegnete ihm Jesus. Es war interessant, ich habe in der vorletzten Woche im Religionsunterricht in der ersten, zweiten Klasse in Oberiflingen diese Geschichte erzählt von Paulus. Und irgendwie waren die Kinder ganz gebannt, wie der Paulus zuerst losgezogen ist mit seinem Pferd und dem Schwert und allem Möglichen, um die Christen zu verfolgen. Und plötzlich begegnet ihm Jesus. Ein helles Licht und er hört die Stimme, Saul, warum verfolgst du mich? Jesus hat sich diesem Paulus in den Weg gestellt. Er hat ihn gerettet aus einem verlorenen Leben, so schreibt der Paulus. Wie wird also etwas aus einem Leben? Es wird was aus unserem Leben, wenn Jesus unser Herz berührt. Dann wird aus einem Leben ohne Gott ein Leben, das Gott vertraut. Dann wird aus einem verlorenen Leben ein gerettetes Leben. Und der Paulus nennt die Dinge hier ja beim Namen. Jesus ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Dieses Wort selig, das hier in der Lutherbibel steht, das heißt eigentlich wörtlich übersetzt retten. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Herausfordernd ist das, oder? Provozierend. Weil der Paulus ja damit sagt, du kannst aus deinem Leben nicht selber etwas machen. Du kannst dir Ansehen erwerben und Vermögen, aber was machen aus deinem Leben vor Gott, das kannst du gar nicht. Weil du das, was in der Tiefe deines Herzens du brauchst, dir nur schenken lassen kannst. Du musst gerettet werden. Was meint der Paulus eigentlich damit, wenn er sagt, Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten? Vor was müssen wir gerettet werden? Damit ich mir es besser vorstellen kann, denke ich hier an das Treppenhaus bei uns im Pfarramt, im Pfarrhaus. Bei uns im Pfarrhaus, vielleicht kennen Sie es, das ist ein Haus mit 2 Stockwerken. Und da geht ein Treppenhaus in der Mitte des Pfarrhauses hoch. Und wie bei den alten Treppenhäusern ist es oft so, dass da ein Treppengeländer an der Seite ist, so die Verstrebungen 15 cm auseinander. Und ich erinnere mich an einem Tag, es ist schon länger her, hat plötzlich ein gellendes Geschrei durchs Pfarrhaus gehört. Ein Schreien und Wimmern. Und wir haben sofort gemerkt, das ist unsere Johanna. Die Johanna, die ist jetzt 3 Jahre alt. Und dann haben wir sie entdeckt, im Treppengeländer eingeklemmt, mit dem Kopf. Sie hat es irgendwie geschafft, ihren Kopf durch das Treppengeländer durchzuzwängen, aber sie hat es nicht mehr geschafft, herauszukommen. Ich war drauf und dran, das alte Geländer auseinanderzuschlagen. Ich habe es dann aber geschafft, es auseinanderzubiegen, dass der kleine Kopf wieder rauskam. Allein hätte sich die Johanna aus dieser verlorenen Situation nie befreien können. Sie musste gerettet werden. Und das ist es wohl, was der Paulus auch meint, wenn er davon redet, Jesus ist gekommen, uns zu retten. Gefangen sind wir. Nicht im Treppengeländer, aber gefangen im Leben in so vielem, wo wir nicht mehr allein rauskommen. Ich bin gefangen, vielleicht in einem Leben ohne Gott, weil ich Gott verloren habe. Und so radikal sieht Paulus unser Leben, dass er sagt, ihr seid gefangen in so viel und ihr könnt euch nicht selber retten. Vielleicht ahnen wir manchmal im Leben, dass wir solche gefangenen Sünder sind. Wenn es so Momente gibt, wo man merkt, ich bin gefangen im Alltag meines Lebens und ich komme gar nicht raus aus dem. Ich bin gefangen drin, manchmal nicht Gott zu vertrauen, sondern dass ich meine, ich müsste selber das Leben meistern. Vielleicht bin ich gefangen in manchen Angewohnheiten, in Dingen, die ich einfach nicht lassen kann. Vielleicht bin ich gefangen in dem, dass man so schnell über andere redet und dann ist das Gerücht im Umlauf und man kann nichts mehr stoppen. Gefangen vielleicht in manchem Streit, in manchem Konflikt und man kommt gar nicht raus. Gefangen in manchem, wo man das nicht ausspricht und trotzdem weiß jeder, dass da was nicht in Ordnung ist. Gefangen vielleicht in der Schuld, aus der ich mich nicht herausziehen kann. Und so ist die Johanna im Treppengeländer bei uns für mich ein Bild dafür, was der Paulus meint, dass wir gerettet werden müssen. Die Johanna konnte sich nicht mehr befreien aus diesem Treppengeländer. Und so komme ich ja auch nicht los aus dem, was mich gefangen nimmt. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, und denen ich der Erste bin. Jesus ist der, der rettet aus dem, wo ich mich nicht befreien kann. Der uns im Bild gesprochen aus dem Treppengeländer wieder rauszieht. Als Jesus am Kreuz stirbt, da tritt er an unseren Platz, da wo wir gefangen sind. Das hat er am Kreuz ausgehalten. Unsere Sünde hat er getragen, ausgehalten. Und darum gibt es Hoffnung für unser Leben, dass wir frei werden aus dem, wo wir denken, da komme ich nie los. Es gibt Hoffnung, wenn Jesus das Leben des Paulus damals verändert hat, dann kann er das doch auch bei uns tun, oder? Gottes Gnade, Barmherzigkeit hat was aus dem Leben des Paulus gemacht. Und um das zu verstehen, denke ich nochmal an die Johanna. Wie war das, als sie da jämmerlich geschrien hat und wir haben sie rausbekommen aus dem Treppengeländer? Was haben wir gemacht? Wir haben sie nicht ausgeschimpft und nicht gesagt, wie konntest du so blöd sein, sondern was haben wir mit diesem kleinen, zitternden Wesen gemacht? Auf den Arm genommen und getröstet. Bei Gott ist es ganz anders. Ist es ganz ähnlich und nicht anders. Manchmal denkt man, Gott ist einer, der uns ausschimpft und sagt, wie konntest du nur, und der uns eins auf die Mütze gibt. Nein, dieser Gott rettet uns und dann im Bild gesprochen nimmt er unser zitterndes Leben in seine Hände und in seine Arme, um uns zu trösten. Gott schimpft uns nicht aus, sondern schenkt uns Barmherzigkeit. Paulus sagt das, Barmherzigkeit ist mir widerfahren. Wir denken vielleicht manchmal, Gott ist der, der peinlich genau aufs Leben achtet und prüft und straft. Aber Paulus sagt es anders. Gott ist der, der uns herauszieht und dann tröstet. Paulus sagt, Barmherzigkeit ist mir widerfahren. Es ist desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Was für eine Freiheit schwingt in den Worten des Paulus mit. Paulus kann zu den Fehlern im eigenen Leben stehen. Er kann sagen, ich war ein Lästerer, ich war ein Verfolger. Und warum kann er das? Weil er die Barmherzigkeit von Gott erfahren hat. Weil er weiß, Gott schimpft mich nicht aus und macht mich nicht fertig, sondern Gott nimmt mich liebevoll in seine Arme. Liebe Gemeinde, wie gut tut es, wenn man so aufs eigene Leben zurückblicken kann, dass man nichts unter den Teppich kehren muss und nicht sagen, es waren die anderen, sondern dass man zu sich stehen kann, weil man weiß, mir widerfährt Barmherzigkeit und Liebe und nicht das, dass Gott mir eins auf den Deckel gibt. Paulus kann zu sich stehen, weil er Jesus kennengelernt hat. Und wer die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat, der kann dann auch mit dem eigenen Leben barmherzig sein. Gell, so ist ja manchmal, dass wir vielleicht glauben, Gott vergibt mir, aber man kann sich selber manches nicht vergeben. Und Paulus sagt sogar, darum ist mir Barmherzigkeit geschehen, dass Jesus Christus an mir als erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Paulus, ein Vorbild für andere. Und ein Vorbild für was? Ein Vorbild für Barmherzigkeit. Wir kennen das ja anders, gell? Da ist ein Vorbild einer, der was aus seinem Leben gemacht hat, der was aufweisen kann. Ein Vorbild ist der, der es zu was gebracht hat im Leben. Oder der ein tadelloses Verhalten vorweisen kann. Ich erinnere mich an früher. Viele wissen, dass ich ein Pfarrerskind bin. Und vom Pfarrerskind wird manches erwartet, dass es ein Vorbild ist. Wenn in der Schule meine Klassenkameraden ihre Streiche gemacht haben, haben die gesagt, und du darfst es ja nicht. Du bist das Pfarrerskind. Ich muss ein Vorbild sein. Und vielleicht sagen das Menschen manchmal zu uns, du bist doch ein Christ und darum musst du dich so verhalten. An ein Vorbild werden hohe Erwartungen gestellt. Vielleicht stellen wir manchmal die Erwartungen auch an uns, dass wir sagen, ich möchte doch ein Vorbild sein. Für meine Kinder, für die anderen. Vielleicht wird es auch vom Pfarrer erwartet, der am Sonntag auf der Kanzel redet, dass er ein Vorbild ist. Und Paulus sagt, Christen sind Vorbild, aber nicht in Sachen Perfektion und tadellosem Leben, sondern in Sachen Barmherzigkeit. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren, damit ich darin ein Vorbild bin, sagt der Paulus. Vielleicht ist es so, als ob Paulus hier ein Fenster aufmacht in unserem manchmal so stickigen Leben, wo man ein Vorbild sein will und man scheitert an sich selber. Wir müssen nicht Vorbild darin sein, perfekt zu sein, sondern Vorbild darin, Jesus zu brauchen. Das ist es, was der Paulus meint. An uns soll man ablesen können, dass Gott barmherzig ist, dass er Gnade schenkt. Und dieses Wort Vorbild, das der Paulus hier verwendet im Bibeltext, das meint vom griechischen Ursprungswort her sowas wie ein Abdruck. Und wir kennen das ja, gell? Wenn man in weiche Erde im Garten die Hand hineindrückt oder in Lehm, dann bleibt der Abdruck zurück. Und das ist das, was der Paulus meint. Wir sollen ein Abdruck sein, für was? Für die Barmherzigkeit Gottes. Gottes Barmherzigkeit hinterlässt in unserem Leben einen Abdruck und das soll man ablesen können. Wir müssen nicht perfekt sein, sondern unser Leben soll widerspiegeln, dass wir Jesus brauchen, dass wir Barmherzigkeit erfahren haben. Ein Pfarrerskollege hat mir von einer prägenden Erfahrung erzählt, die mir hier zum Bild wird. Er hat gesagt, in jungen Jahren, als er sich für eine Prüfung anmelden sollte als Pfarrer nach dem Vikariat, da hat er den Termin versäumt. Und normalerweise ist da alles aus, wenn man bei einer Prüfung den Termin zur Anmeldung versäumt. Er ist eigentlich ein ganz korrekter Mensch, aber er hat es versäumt und er hat angerufen auf der Kirchenleitung und hat es gebeichtet, dass er den Termin versäumt hat. Und dann hat er einen Satz gehört am Telefon, den er sein Leben lang nicht vergessen hat. Da hat man ihm gesagt, in unserem Haus können Sie immer mit Gnade rechnen. Was für ein Stein muss ihm da vom Herzen gefallen sein. Und mir ist es ein Bild für dieses Lebensgefühl, das wir als Christen haben können, dass Gott sagt, in meinem Haus kannst du immer mit Gnade rechnen. Zwei Fragen bleiben mir. Das eine, glauben wir das, dass wir immer mit Gnade rechnen dürfen? Und leben wir so? Dass wir unser Leben mit allem, was uns gefangen nimmt, Jesus hinhalten und sagen, rette du mich, ich brauche deine Gnade. Glauben wir, dass er wirklich gnädig ist? Das ist das eine. Und die zweite Frage, was spürt man unserem Leben ab? Spürt man ab, du musst was aus deinem Leben machen und du musst ein Vorbild sein in Perfektion und irgendwann bricht man unter den Anforderungen zusammen? Oder spürt man uns ab, in Gottes Haus kannst du immer mit Gnade rechnen? Wie wird was aus einem Leben? Aus unserem Leben ist dann was geworden, wenn man uns die Barmherzigkeit Gottes abspürt. Wenn etwas sichtbar wird in unserem Leben vom Abdruck dieser liebevollen und barmherzigen Hand Gottes. Dann ist was aus uns geworden. Amen. Jesus, wir danken dir für diese Barmherzigkeit und Liebe. Und wir danken dir, dass man deine Liebe uns abspüren soll. Lass uns Menschen sein, die sich deiner Liebe und Gnade anvertrauen. Amen. Ich bitte Sie, nochmal Platz zu nehmen. Und wir singen jetzt ein Lied, was von dieser Gnade erzählt. 355, 1 bis 4, mir ist Erbarmung widerfahren. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir bei dir immer mit Gnade rechnen dürfen. Wir wünschen uns, dass etwas aus unserem Leben wird. Und es wird was draus, wenn deine Gnade, deine Barmherzigkeit unser Herz anrührt. Herr, wir bitten dich, dass wir Menschen sind, die dir vertrauen und die ihr Leben in deine gnädigen Hände legen. Herr, du weißt, wo wir das brauchen, dass wir gerettet werden aus dem, was uns gefangen nimmt. Komm du, Herr Jesus, und rette du uns. Lass es uns erfahren, dass du stärker bist als alles, was uns gefangen nehmen will. Herr, unser Gott, wir denken heute an die vielen Menschen auf unserer Welt, die leiden und sterben, weil sie in Krieg und Gewaltsituationen gefangen sind. Herr, erbarm du dich. Schenk du doch Frieden. Frieden in Syrien, im Nahen Osten, in all den Gebieten und Ländern unserer Welt, wo der Krieg herrscht. Wir sind so hilflos und wissen vielleicht gar nicht, was wir tun sollen. Herr, wir bitten dich für alle, die auf der Flucht sind, dass sie Obdach und Heimat finden. Herr, wir bitten dich, dass Lösungen gefunden werden auf unserer Welt, damit Menschen in Gerechtigkeit und Frieden miteinander leben können. Herr, wir bitten dich auch für unser Land, für die Menschen, die in den letzten Wochen vom Hochwasser betroffen waren, die so viel verloren haben. Wir bitten dich um Hilfe, Herr, um Linderung der Not und um Kraft, dass Menschen zueinander stehen können und neu anfangen. Herr, wir bitten dich für unsere Gemeinde, für alle Menschen, die krank sind. Wir bitten dich für die, die gefangen sind in dem, was sie nicht loslässt, in Einsamkeit und Enttäuschung, in der Hoffnungslosigkeit und der Angst. Komm du, Herr Jesus. Und wir bitten dich füreinander, dass wir offene Augen und Ohren füreinander haben, dass wir zueinander stehen. Herr, wir bitten dich für das, was uns in dieser Woche erwartet. Du bist es, der weiß, was kommt. Wir wissen es nicht. Lass uns an deiner Hand gehen in diese Woche und erleben, dass wir nicht allein sind, sondern dass du uns begleitest. Und alles, was uns bewegt, das legen wir dir in die Hände mit den Worten, die du uns gelehrt hast, Herr Jesus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir singen das Monatslied aus dem Roten Liederbuch 899, Ruf zu dem Herrn. Wenn wir das noch jeden Sonntag im Juni singen, dann kriegen wir es voll gut hin. Einige Dinge gibt es noch bekannt zu geben. Danke fürs Opfer vom letzten Sonntag über 273,90 €. Es ist für die Aufgaben der eigenen Gemeinde bestimmt, so wie das Geld, was Sie heute einlegen. Danke für alles, was Sie geben. Ich lade herzlich ein, heute Mittag Sunday for Family um 14 Uhr in Oberiflingen bei hoffentlich ein bisschen besserem Wetter als jetzt. Wer Lust hat, einfach vorbeizuschauen, oder vielleicht gibt es Familien mit Kindern, die ab 14 Uhr da sein wollen. Einladung zum Kirchengemeinderat morgen Abend 18.30 Uhr im Gemeindehaus. Dann lade ich herzlich ein zum Gesprächskreis für Frauen am Dienstagmorgen im Gemeindehaus. Das Thema wird der Psalm 121 sein. Woher bekomme ich Hilfe? Die Konfis sind am nächsten Wochenende auf dem Konfi-Camp. Darum wird der Gottesdienst am nächsten Sonntag von Prädikant Juhl gestaltet. Um 10.15 Uhr parallel dazu ist Kindergottesdienst. Und nun bitte ich Sie, sich zu erheben. Es ist verstorben Herr Horst Münzing im Alter von 82 Jahren. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet auf Wunsch der Familie in Freudenstadt statt. Wir vertrauen ihn, dem allmächtigen Gott, an, in der Hoffnung auf das Wort der Heiligen Schrift. Unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so gehören wir dem Herrn. Denn dazu ist Jesus Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Wir beten. Herr Jesus, du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wir vertrauen dir, Horst Münzing, an. In deine Hände befehlen wir ihn. Sei du bei den Angehörigen in der schweren Zeit, die vor ihnen liegt. Schenke du den Trost deiner Gegenwart. Amen. Ich bitte Sie, stehen zu bleiben. Im Stehen bitten wir Gott um seinen Segen mit dem Lied 421. Verleih uns Frieden gnädiglich. Zwei Dinge noch. Zum einen herzliche Einladung, zum Kaffee noch da zu bleiben. Und das zweite, Ihnen als Tauffamilie wünsche ich heute einen guten, erfüllten Tag. Und nun geht in diesen Tag im Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
Tafel.